Deutschlandfunk, Medias Res.
Sie hören den Kulturnachmittag im Deutschlandfunk. Im Studio ist weiterhin Bettina Schmieding. Auch in dieser neuen Sendung gibt es Medienthemen an gewohnter Stelle bis 16 Uhr. Disney Plus ausgerechnet jetzt in Deutschland und anderen europäischen Ländern an den Start geht, wo zu Hause alle vor der Glotze sitzen, kann sich kein Marketingvorstand besser ausdenken. Seit Monaten fürchten sich die bisherigen Streaming-Platzhirsche Netflix und Amazon vor diesem Tag. Disney Plus bringt nämlich viel mit, was andere nicht haben oder bald nicht mehr haben werden. Star Wars, Avengers, Marvel, echte Blockbuster eben. Aber auch diese Medaille hat eine Kehrseite. Wenn Corona für den Geschäftszweig Videogucken hervorragend ist, so verheerend ist das Virus für die Themenparks oder Kreuzfahrtschiffe des Unternehmens. Also, Disney Plus ist zum Erfolg verdammt. Wie ganz großes Kino im Fernsehen klingt, zeigt Michael Borgers.
Okay, allerseits. Gleich nochmal von vorn.
Wie Disney im Internet gerade für seinen neuen Dienst wirbt, lässt keine Zweifel entstehen. Hier kommt ein Schwergewicht. Auf langsame Musik, schnell geschnitten, zeigt der Trailer, was Kunden erwarten dürfen. Mary Poppins, den König der Löwen, Captain America. Einige der größten Figuren der Filmgeschichte, von gestern und heute, vereint in einem Streamingdienst, Disney Plus. Und als wäre das nicht schon genug, ist der Zeitpunkt auch noch günstig, glaubt der Mainzer Professor für Medienökonomie Björn von Rimscher.
So zynisch das klingen mag, kurzfristig ist die Corona-Krise indirekt eine große Hilfe für Disney bei der Markteinführung. Viele Menschen, die aktuell in den Zwangsferien sind, werden versucht sein, sich die Zeit mit einem neuen Videostreaming-Service zu vertreiben. Ich erwarte einen erfolgreichen Marktstart.
Und die Menschen können auswählen aus mehr als 1000 Filmen und Serien. Darunter auch Angebote, die bislang von anderen Streamingdiensten gezeigt wurden. Von Netflix oder Amazon Prime. Für die Kunden solcher Dienste werde die Situation nun nicht angenehmer, erwartet von Rimscher.
Wenn man alles sehen will, muss man mehrere Abos abschließen, weil die Anbieter ihre Inhalte jeweils möglichst exklusiv zeigen wollen. Das heißt, Disney-Inhalte werden weitestgehend von den anderen Plattformen verschwinden. Und wer die sehen will, muss Disney Plus abonnieren.
Noch vor einigen Jahren hatte der Chef von Disney in Deutschland, Roger Crotty, auf einem Treffen der Filmbranche plädiert, man müsse die Chancen der Digitalisierung nutzen und dabei auch mehr zusammenarbeiten.
Netflix, Sky, Amazon, das ist nicht Konkurrenz, das ergänzen, aber wir könnten gleich auf mit denen funktionieren und kommunizieren.
Damals ging es um die Zukunft des Kinos. Von einem eigenen Streamingdienst war da noch nicht die Rede. Allerdings von einer Hoffnung.
Wir sind teilweise noch in der Steinzeit, wie wir eben mit unseren Kunden umgehen. Ja, kommen Millionen von Kunden ins Kino, aber wir haben keine Daten.
Doch das wird sich ändern. Disney kann nun selbst Nutzerdaten sammeln. Setzt auch auf das digitale Daheim, auf Streaming, das immer wichtiger geworden ist. Inzwischen Filmpreise gewinnt und Milliardenumsätze verspricht. Stiftung Warentest hat in seiner Januar-Ausgabe die Dienste auf dem deutschen Markt miteinander verglichen. Das Ergebnis? Vollständig überzeugen konnte keiner, vor allem mit Blick aufs Repertoire. Am besten abgeschnitten hat Netflix. Auch Gunnar Schwan von Stiftung Warentest geht davon aus, dass sich der Markt ändern wird, wenn Disney seine Inhalte von anderen Plattformen zurückzieht.
Für Verbraucher bedeutet das, dass es immer schwieriger bzw. teurer wird, die sie interessierenden Titel zu sehen. Glücklicherweise sind in der Branche kurze Vertragslaufzeiten Standard. Bei allen kann man monatlich kündigen und so zwischen den Diensten wechseln.
In den USA ist Disney Plus äußerst erfolgreich gestartet. Bereits mehr als 30 Millionen Menschen abonnieren den Dienst. Ein Grund wohl auch der Preis. Noch bietet der Neuling sein Angebot, auch jetzt in Deutschland, günstiger als die Konkurrenz an. Doch anders als in den USA seien es hierzulande die Menschen nicht gewöhnt, allzu viel Geld fürs Fernsehen auszugeben, sagt Björn von Rimscher. Der Medienökonom rechnet deshalb mit einem Wettkampf, der Folgen haben wird.
Mittelfristig werden deshalb vielleicht drei große kommerzielle Videostreaming-Anbieter in Deutschland überleben, daneben vielleicht noch Boutique-Anbieter mit speziellen Nischenangeboten. Aber für die mittelgroßen, und dazu zähle ich explizit auch die Angebote von ProSiebenSat.1 und der RTL-Gruppe, für die wird es ganz schwer werden.
Eine mögliche Zukunft sieht von Rümscher in sogenannten Bundle-Angeboten. Disney Plus kann beispielsweise auch im Magenta-Paket der Telekom gebucht werden. Für die Kunden wären solche, vielleicht noch umfangreicheren Video-Flatrates positiv. Doch erst einmal würden die Anbieter auf eigene Inhalte setzen, auf Inhalte wie Star Wars, eine der erfolgreichsten Reihen der Filmgeschichte, und Stoff für neue, exklusive Ableger, wie der aktuelle Trailer von Disney auch verspricht.
Chewie, wir sind zu Hause. Disney Plus.
Also egal wie der Kampf um den besten Platz auf den deutschen Sofas ausgeht, zwei Dinge sind jetzt schon klar. Der Streaming-Markt bleibt fest in US-amerikanischer Hand und es wird nicht billiger für uns. In Demokratien sind Medien dann besonders wichtig, wenn es eine Krise gibt. Medien gehen dahin, wo staatliche Maßnahmen durchgeführt werden sollen, sie hinterfragen und sie kritisieren. In instabilen Demokratien oder gar in Diktaturen ist das schon schwieriger, in normalen Zeiten und erst recht in der Krise. Ägypten ist eine Präsidialrepublik. Die Regierung hat ein besonderes Verhältnis zu den Medien, um es vorsichtig zu formulieren. Was Kairo jetzt in der Corona-Krise von den Journalistinnen und Journalisten erwartet, das fasst Björn Blaschke zusammen.
Corona, so heißt in Ägypten eine Schokolade. Vollmilch, zartbitter, schwarz. Und noch vor einigen Wochen witzelten die Ägypter, überall ist Corona ein Problem, bei uns ist Corona süß. Mittlerweile ist zumindest den ägyptischen Behörden klar, dass Covid-19 ein ernstzunehmendes Problem ist. In drei großen Kampagnen appelliert die ägyptische Führung an ihr 100-Millionen-Volk, die Bedrohung durch das Virus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Dazu gehört, dass staatliche Radiosender im Halbstundentakt werben, fürs Händewaschen und die Einhaltung der Hust- und Niesetikette. Mit derselben Hygienemission treten bekannte Schauspieler im Auftrag des Gesundheitsministeriums in kurzen Fernsehclips auf. In einer Kampagne, die bleibt zu Hause heißt, unterstreicht die ägyptische Führung, warum Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen sind, genau wie Kinos und Theater, Moscheen und Kirchen. Auch der Schauspieler Sherif Munir macht bei der Kampagne mit. Jeder sagt dem Nächsten, bleib zu Hause. Sogar die berühmte Sängerin Feroz. Ich sage das, damit wir in die Zukunft blicken können. Leute, die ohne triftigen Grund ausgehen, die mit anderen zusammenkommen, können die Infektion nach Hause bringen und übertragen. Auf die Mutter, den Vater oder auf die Kinder, die Großmutter. Das ist alles schon einmal gesagt worden, aber ich spreche über das, was als nächstes kommen könnte. Wenn die Zahlen der Infektionen zunehmen, wird es katastrophal. Die Krankenhäuser könnten überfüllt, die Straßen leer sein. Italien ist ein Land, das dicht gemacht hat. Die Außenwelt, niemand ist da noch auf den Straßen. Restaurants, Cafés und Shoppingmalls machen in Ägypten zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens zu. Behörden funktionieren lediglich eingeschränkt. Das ägyptische Informationsministerium ruft in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen auf, die Zeit nicht als Ferien zu sehen und in Teehäusern zu sitzen, um Wasserpfeife zu rauchen. Wasserpfeifen können das Coronavirus verbreiten. Nur eine Wasserpfeife kann viele Leute krank machen. Geben Sie das Rauchen von Wasserpfeife komplett auf. Nehmen Sie dies als Gelegenheit, eine ohnehin schlechte Angewohnheit aufzugeben. Schützen Sie sich und Ihr Land. Das ägyptische Militär stellt sich wie immer dar, volksnah und gleichzeitig stark. Die ägyptischen Streitkräfte bereiten die Stationierung im ganzen Land vor für die Bekämpfung von Covid-19. Unter diesem Titel postete eine Zeitung unlängst ein Video. Es zeigt, in Nahaufnahme und von oben mit Drohnen gefilmt, Soldaten in Chemieschutzanzügen. Ein ganzes Bataillon, von dem es heißt, es versprühe Desinfektionsmittel. Die Truppe hat bei einer Übung in Reih und Glied Stellung bezogen vor Militärfahrzeugen und Feuerwehrzügen, die ebenfalls in alle Richtungen um sich sprayen. Seit dem zurückliegenden Wochenende kursieren in den sozialen Medien Videos von eben diesen Spezialkräften. Sie reinigen in Kairo Ministerien, die U-Bahn und ganze Ausfallstraßen. Obwohl bisher noch nicht bekannt wurde, dass Covid-19 den Asphalt regiert. Unruhe darf bei dem medialen Kampf gegen das Coronavirus nicht aufkommen. Die Berichte haben allein auf staatlicher Linie zu sein. Das musste auch eine Journalistin spüren. Sie hatte im britischen The Guardian unter Bezug auf einen kanadischen Forscher geschrieben, die Zahl der Corona-Infizierten in Ägypten könnte bei annähernd 20.000 liegen. Ihr wurde die Arbeitsgenehmigung entzogen. Der Vorwurf, sie habe zu hohe Zahlen verbreitet, also falsche Nachrichten. Und ganz auf staatlicher Linie veröffentlichte eine Zeitung einen offenen Brief von mehr als 70 ägyptischen Wissenschaftlern, die den kanadischen Forscher bezichtigen, fahrlässig vorgegangen zu sein.
Ägyptische Medien zwischen Obrigkeitshörigkeit und Widerstand. Björn Blaschke aus Kairo. Wahrscheinlich werden wir uns nach der Corona-Krise die Augen reiben und verwundert feststellen, wie viele Dinge sich sozusagen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle verändert haben, während die Welt mit Corona beschäftigt war. Ob das auch für den Plan der rechtsextremen Schwedendemokraten gilt, werden wir sehen. Die Partei möchte das Budget des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Schweden radikal kürzen und die öffentliche Medienförderung abschaffen. Und jetzt sollen Mitarbeiter von Rundfunk und Fernsehen mit Lohnkürzung und Entlassung bestraft werden, wenn sie, wie die Schwedendemokraten sagen, parteiisch berichten. Carsten Schmiester aus Stockholm.
Dass sich Politiker über Journalisten ärgern, kommt vor. Es darf und muss sogar vorkommen. auch nach Überzeugung der meisten Schweden. Immerhin hat man hier schon 1766 die Freiheit der Presse in der Verfassung verankert. Sie ist durch viele Gesetze abgesichert, Stichwort Informantenschutz und Informationsfreiheit. Der Staat ist Journalisten gegenüber zur Auskunft verpflichtet. Aber er darf auch schnüffeln, bestimmte Telefonate abhören, Internetkommunikation anzapfen. Journalisten verletzen ebenfalls ab und zu Grenzen und nehmen sich die Freiheit zu schweigen. Schweden ist ja nicht nur das Mutterland der freien Presse, sondern auch der Konfliktscheu. Es fällt den Menschen schwer, Missstände anzusprechen. Auch und gerade in der Presse gibt es deshalb viel politische Correctness. Anders als bei den rechtspopulistischen Schwedendemokraten, die seit Jahren offen gegen Flüchtlinge Politik machen und dafür, da darf man das ja, von der Presse kritisiert wurden und werden. Etwa mit Sticheleien in Radioprogrammen oder heftiger Kritik in einer TV-Wahlsendung an einer als rassistisch verurteilten Äußerung von Parteichef Jimmy Åkesson. Er und seine Partei haben es nun vor allem auf die öffentlichen Sender Sveriges Radio und SVT abgesehen und ärgern sich unter anderem über das aufmüpfige Jugendprogramm Petria.
Ja, men hade jag varit chef på här så hade jag lagt ner Petri för länge sedan, för jag tycker det är vänsterliberal smörja rakt igenom.
Wenn ich hier Chef wäre, ätzte Åkesson schon vor zwei Jahren, dann hätte ich Petri längst zugemacht, denn das ist durch und durch linksliberaler Schutt. Inzwischen sind die Schwedendemokraten noch konkreter geworden. Sie wollen den gesamten öffentlichen Rundfunk nicht nur als Institution finanziell unter Druck setzen, sondern auch individuell einzelne, wie es heißt, parteiische Journalisten mit Gehaltskürzungen oder Rausschmissen abstrafen. Dazu sollen Programmverantwortliche vor den Kulturausschuss des Reichstages zitiert werden können. Auron Emilsson von den Schwedendemokraten erläutert die Forderungen. Sie sind die Folge sich wiederholender Vorkommnisse, auf die viele reagiert haben, in sozialen Medien oder in der allgemeinen Debatte. Man ist da der Ansicht, dass der öffentliche Rundfunk seinen Auftrag nicht erfüllt. Wobei dieses Mann nicht für alle steht, schon gar nicht für die regierenden Sozialdemokraten. Lauren Reda sitzt für sie im Reichstag. Das ist schon bemerkenswert. Der Kulturausschuss hat noch nie einen Journalisten einbestellt, weil man mit dem Inhalt eines Programms nicht einverstanden war. Ich finde, das geht weit über das hinaus, was die Politik machen darf. Wir sollten unsere Distanz zum öffentlichen Rundfunk wahren. Das Ganze war vor Corona eines der großen Aufregerthemen in der schwedischen Medienlandschaft und wird es irgendwann danach sicher auch wieder werden. Selbst wenn laut Anna Dingertz, Juristin bei der schwedischen Medienanstalt MPRT, die Zukunft des öffentlichen Rundfunks erst einmal nicht in Gefahr ist. Unser Radio- und Fernsehgesetz sagt, dass die Regierung Rahmenbedingungen für die Berichterstattung öffentlicher Sender festlegen darf, was deren Sachlichkeit und Neutralität angeht. Diese Bedingungen sind in den Lizenzen der Sender festgeschrieben und zum Jahresbeginn haben sie 9 dieser Sendegenehmigungen bekommen. Die gelten nun für die kommenden 6 Jahre. Sollten Sender gegen Auflagen verstoßen, wäre eine mögliche Ahndung, aber noch lange keine Angelegenheit für die Politik, sagte sie in diesem ARD-Interview. Nicht einmal für ihre Behörde. Wir haben die Aufgabe, im Nachhinein zu überprüfen, ob Medienunternehmen die Lizenzregeln beachtet haben. Arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen einzelne Journalistinnen oder andere Mitarbeiter können wir aber nicht ergreifen. Das ist dann Sache der Arbeit bzw. Auftraggeber. Die Hürde zur Umsetzung der rechtspopulistischen Forderungen liegt also hoch in Schweden. Selbst wenn die Schwedendemokraten zuletzt mit rund 24% aller Stimmen nach Umfragen die stärkste politische Kraft im Land waren. Sie könnten, wenn, dann nur zusammen mit anderen bürgerlich-konservativen Parteien regieren, wie etwa den Moderaten. Deren Chef, Ulf Kristersson, fordert zwar auch Reformen der öffentlichen Sender, lehnt die Disziplinierungsvorschläge der Populisten aber strikt ab. Es sieht schlecht aus für deren Rachefeldzug. Übrigens auch verfassungsrechtlich. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist im Grundgesetz geregelt. Für eine Änderung muss der Reichstag dem gleichen Beschluss zweimal zustimmen und es muss eine Reichstagswahl zwischen den beiden Abstimmungen liegen.
Carsten Schmiester über das schwierige Verhältnis zwischen Schwedendemokraten und Journalisten. Die ganze Welt scheint sich neu zu sortieren. Plötzlich wird wieder wichtig, was viele so selbstverständlich fanden, dass sie dafür eigentlich kein Geld mehr ausgeben wollten. Lokaljournalismus. Mit der Schlagzeile von morgen blicken wir in die Regionen, genauer heute ins hessische Dillenburg.
Mein Name ist Nina Peschke von der Redaktion von Herborner Tageblatt und Dill-Zeitung in Dillenburg. Die Ausbreitung des Coronavirus prägt auch die Berichterstattung unserer morgigen Ausgabe. Wir hören zum einen bei heimischen Bestattern nach, inwieweit das Virus und die damit verbundenen Verordnungen Einfluss auf ihre Arbeit nehmen. Parallel dazu befragen wir heimische Floristen, inwieweit haben sie Umsatzeinbrüche, weil Taufen oder Familienfeiern abgesagt werden. Und zu guter Letzt, wie sieht es bei den Standesämtern aus? Sagen diese Behörden Trauungen komplett ab? Oder wie viele Paare, die eigentlich eine Heirat geplant hatten in den nächsten Wochen, wollen angesichts der aktuellen Situation überhaupt noch den Bund der Ehe schließen?
Die Schlagzeilen morgen zu lesen in der Dealzeitung. Der Kulturnachmittag im Deutschlandfunk geht nach den Nachrichten weiter mit meiner Kollegin Christiane Florin und jeder Menge Themen, beispielsweise aus Religion und Gesellschaft, vom Büchermarkt und aus der aktuellen Kultur. Übrigens können Sie über die DLF-Audiothek-App zeitunabhängig alles hören, was die drei Programme von Deutschlandradio täglich so zu bieten haben. Und unseren neuen Podcast zum Thema Corona abonnieren, also über die DLF-Audiothek-App geht das. Und das Abonnement für den täglichen Corona-Newsletter gibt es im Netz unter deutschlandfunk.de/newsletter. Ich bin Bettina Schmieding und danke für Ihr Interesse.